Das Lied habe ich mir gewünscht. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Gottes Wort ist von außen zugeführte Information, was sich nicht Menschen ausgedacht haben, sondern es kommt aus einer Dimension über uns. Man kann die Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes mathematisch sogar berechnen. Werner Gitt hat das getan. Es ist überwältigend, also mit Wahrscheinlichkeitsrechnung anhand der erfüllten Prophetien. Gottes Wort ist Wahrheit. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass Zeit bei Gott etwas ganz anderes ist als bei uns. Wir leben in einer Linie, für uns ist die Zeit voranschreitend, wir können nicht zurück und wir können auch nicht die Zukunft schauen. Gott kann das, weil es den Begriff Zeit so gar nicht gibt. Wir haben einen Bibeltext heute, der schaut in die Zukunft. Stellvertretend, auch für uns. Ihr kennt das alle, aber es ist interessant, da wirklich einmal drüber nachzudenken. Es ist der angegebene Predigttext, es ist keine erbauliche Geburtstagspredigt. Lukas 16, Verse 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, du hast dein Gutes empfangen in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet. Du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Ich denke, der Text ist den meisten von uns geläufig. Er wird oft genutzt. Ich selbst habe auch schon so manche Auslegung darüber gehört und vielleicht sind mir einige Aspekte dadurch bewusst, die euch noch neu sein könnten. Dieser Text aus dem Lukas-Evangelium steht in einer ganzen Reihe von Gleichnissen, die der Herr Jesus den Menschen erzählt. Ganz bekannt die Gleichnisse aus Kapitel 15, was Ken Metzner damals hier gemacht hat. Ihr werdet euch sicherlich erinnern, das verlorene Schaf, der verlorene Groschen oder auch der verlorene Sohn, ganz, ganz bekannt. Im Vergleich der Texte miteinander fällt eines auf. In den Gleichnissen werden keine Namen genannt. Dort heißt es immer ein Mann oder eine Frau oder ein Reicher oder wie auch immer. Es werden keine Namen genannt. Es wird immer im Allgemeinen gehalten. Der Zuhörer soll sich ja selbst darin finden und sich damit identifizieren. Nicht so beim reichen Mann und dem armen Lazarus. Der arme Lazarus wird konkret mit Namen genannt. Er ist eine real existierende Person. Daher, dieser Text ist kein Gleichnis, sondern ein Bericht. Was dabei dennoch auffällt, der reiche Mann wird nicht mit Namen genannt. Aus zwei Gründen. Er ist die Person, mit der sich der Zuhörer identifizieren soll. Er steht stellvertretend für eine Grundeinstellung im Leben, den Materialismus. Der zweite Grund, warum sein Name nicht genannt wird, den sage ich euch erst später. Wir wollen uns die Person mal genauer ansehen. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es wird uns nicht mitgeteilt, was sein Geschäft war oder woher sein Reichtum kam. Purpur und kostbares Leinen sind Anzeichen von enormem Reichtum und sehr hoher gesellschaftlicher Stellung. Ich habe das mal nachgelesen im Internet. Purpur wird hergestellt aus irgendeiner Schnecke. Da müssen tausende so eine Viecher gesammelt werden und besonders behandelt werden, bevor man da so ein Stückchen Stoff färben kann. Und es war nur wirklich irgendwelchen hochgestellten Königen und überhaupt erlaubt, Purpur zu tragen. Das durfte gar nicht jeder. Was uns mitgeteilt wird, ist, womit er seine Zeit verbringt. Er lebt alle Tage herrlich und in Freuden. Er ließ es sich richtig gut gehen. Sein Lebensinhalt war es, sich selbst zu pflegen. Sind wir eigentlich reich? Sind wir reich? Vermutlich ist es eine Frage des Blickwinkels. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die haben bestimmt nur ein Lächeln für unseren Besitz übrig. Aber ich denke, es gibt noch viel, viel, viel mehr Menschen, die würden gerne so leben wie wir. Jeden Tag satt zu essen, ein Dach über dem Kopf, ein warmes Bett. Es ist, ich denke, enorm wichtig, genau zu klären, was das Problem des reichen Mannes war. Ist der Reichtum an sich schon ein Ausschlusskriterium für den Himmel? Zum Beispiel im Gleichnis vom reichen Jüngling sagt Jesus, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Der hatte aber das Problem, dass er seinen Reichtum nicht loslassen konnte. Ich habe auch über den reichen Kornbauern nochmal nachdenken müssen. Das lese ich uns mal, weil es wirklich wichtig ist. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt, aber nicht reich ist bei Gott. Was hat der denn nun falsch gemacht? Der hat bestimmt sogar fleißig gearbeitet für seinen Erfolg. So ein Bauer ist grundsätzlich kein fauler Mensch. Und Gott hat ja den Acker auch gesegnet, der hat ja auch viel Frucht getragen. Nur so kam eine überdurchschnittlich gute Ernte zustande. Und jetzt wollte er die Früchte seiner Arbeit genießen. Was ist daran verwerflich? Und als ich über diese Frage nachgedacht habe, da schoss es mir ein, was ist das Wichtigste? Also Jesus wird einmal versucht und wird gefragt von einem Pharisäer, was ist das höchste Gebot? Meister, was ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von deinem ganzen Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Das andere ist aber dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und wenn der Reichtum diese Stelle einnimmt? In der damaligen Zeit gab es kein Sozialsystem, wie wir es heute kennen. Die Menschen lebten in Familienverbänden und halfen sich gegenseitig. Die Jungen und Gesunden versorgten auch die Alten und Kranken. Wer keine Familie mehr hatte, war auf Almosen angewiesen. Wurde zu wenig oder gar nicht gespendet, sah es wirklich schlecht aus. Der reiche Kornbauer hätte seine alten Scheunen, die sonst ja auch gereicht haben, er hätte sie füllen können und mit dem Überschuss hätte er viel Gutes tun können. Und Gott hätte bestimmt auch im nächsten Jahr die Ernte wieder gesegnet. Aber nein, er denkt nur an sich und bricht damit das göttliche Gebot der Nächstenliebe. In unserem Gleichnis, das gar kein Gleichnis ist, lässt es den reichen Mann völlig kalt, dass da einer vor seiner Tür liegt. Ich vermute, er sieht ihn gar nicht. Jedenfalls nicht bewusst. Er kommt noch nicht einmal auf die Idee, dass schon die Abfälle seiner Mahlzeiten den anderen glücklich machen würden. Eiternde Geschwüre sind nur Anlass zum Ekel, aber nicht zur Hilfe. Es hätte ihn nur einen winzigen Bruchteil seines Reichtums gekostet, dem Lazarus wirklich zu helfen. Also ist nicht der Reichtum an sich das Problem, sondern der Umgang damit. Abraham zum Beispiel war auch sehr reich und doch hätte er auf Gottes Verlangen hin seinen Sohn Isaak geopfert. Also ich finde, es ist wichtig zu klären, dass nicht der Reichtum an sich das Problem ist, sondern wie gehe ich damit um? Was tue ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Das muss nicht unbedingt nur Geld sein. Das können auch Begabungen sein. Liebe ich Gott wirklich von Herzen und nutze das, was er mir gibt, um ihm zu dienen und meinem Nächsten auch? Das ist die Frage. Und ich denke, dass es reiche Menschen wirklich schwer haben, sich vor Gott zu demütigen. Irgendwie schreibt man sich den Erfolg doch auf die eigenen Fahnen. Man fühlt sich ein bisschen überlegen. Ich sehe das auf Arbeit oft. Wenn man einem Menschen eine Position gibt, wo er ein bisschen was zu sagen hat, dann verändert er sich. Und höchstwahrscheinlich wäre es bei mir genauso. Bei dem reichen Mann gibt es ansonsten keine weiteren Informationen. Der Grund für seine Verwerfung wird mitgeteilt und alles andere spielt keine Rolle mehr. Und ich denke, das ist auch der zweite Grund dafür, dass sein Name nicht genannt wird. Mag er auch in dem irdischen Leben noch so bedeutend gewesen sein, für die Ewigkeit geht er einfach unter im riesigen Heer der Verlorenen. Er braucht keinen Namen mehr. Nun zu Lazarus. Sein Name bedeutet, Gott hat geholfen. Das ist das Motto, das über seinem Leben steht. Er wird Gott um Hilfe angefleht haben in seiner nicht schönen Lebenssituation. Und rein menschlich betrachtet könnte man jetzt auf den Gedanken kommen, naja, Gott hätte ihm ja auch schon im irdischen Leben ein bisschen helfen können. So richtig gut gehabt hat er es ja nicht. Auch hier sind die Informationen recht spärlich gehalten. Wir wissen nicht, wie er in seine missliche Lage geraten ist, wo seine Familie abgeblieben ist, wer Schuld an seinem Elend hat. Aber vielleicht liegt er auch nur dort vor der Tür, um den reichen Mann zu prüfen. Ich denke, man muss es vom Ergebnis her betrachten. Er befindet sich nach seinem Ableben in Abrahams Schoß. Der Ort, der genannt wird, wird mit Hölle übersetzt. Im Urtext steht Sheol, Totenreich. Das endgültige Gericht Gottes hat noch nicht stattgefunden. Und doch gibt es schon eine, ich nenne es mal, unterschiedliche Unterbringung. Der eine ist im Hotel und der andere in Untersuchungshaft. Es ist wahrscheinlich ein schwacher Vergleich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das theologisch korrekt ist. Es könnte auch so sein, dass nur der ehemals reiche Mann, das ist er jetzt nämlich nicht mehr, im Sheol ist, Lazarus hingegen bereits im Paradies. Für diese Variante spricht, dass der Herr Jesus dem Schächer am Kreuz verspricht, mit ihm am selben Tag im Paradies zu sein. Also es könnte sein, dass man nur von der Hölle ins Paradies sehen kann, aber nicht umgekehrt. Es könnte sein. Und ich traue mich auch nicht, mit hundertprozentiger Sicherheit zu sagen, es ist so oder so. Dazu weiß ich zu wenig. Was wir dem Predigttext aber ganz eindeutig entnehmen können, ist, dass die beiden Personen, Lazarus und der ehemals reiche Mann, sich in absolut konträren Situationen befinden. Lazarus befindet sich in der Gegenwart von Abraham und wird dort getröstet. Und von Abraham wissen wir ganz sicher, dass er gerettet worden ist. Ich habe das mit Abraham auch nochmal nachgelesen im 1. Mose. 1. Mose 15, 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam und in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach: Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der, der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Siehe gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Wir können also sicher sein, dass er gerettet ist. Im Gegensatz dazu befindet sich der ehemals reiche Mann in einer fürchterlichen Situation. Er sagt selbst, er leidet Pein in den Flammen und fühlt die Qualen des Verdurstens. Zusätzlich dazu kann er noch sehen, wie es dem, der früher zerlumpt und krank vor seiner Tür lag, jetzt geht. Endloses Bedauern. Er bittet Abraham um Linderung seiner Situation, aber das ist nicht mehr möglich. Es gab in der Kirchengeschichte und auch heute noch so Vorstellungen von einem nachträglichen Abbüßen von Sünden oder einer nachträglichen Gnade, wenn man dann bei Gott angekommen ist, dass man noch um Entschuldigung bitten kann. Das ist biblisch nicht haltbar. Das ist menschliches Wunschdenken und im Grunde eine Falle des Bösen, um die Menschen zur Sünde zu verführen. Dann ist da diese Bitte, den Lazarus ins irdische Leben zurückzusenden, um die 5 noch lebenden Brüder vor diesem schrecklichen Ort zu warnen. Auch das ist nicht möglich. Abraham verweist auf Mose und die Propheten. Wer ihnen nicht glaubt, der glaubt auch nicht, wenn jemand von den Toten zurückkehrt. Das ist genau die Situation, in der sich die meisten Menschen heute befinden. Es ist ja sogar einer von den Toten zurückgekehrt, der Herr Jesus. Aber die meisten Menschen auf dieser Welt wollen ihm und der Heiligen Schrift nicht glauben. Der Materialismus und der Egoismus werden in vollen Zügen ausgelebt. Wir brauchen uns doch nur umschauen. Dieser Text ist uns nicht nur dazu gegeben, dass wir auf die böse Welt schauen und uns ein wenig mit Gänsehaut zurücklehnen, aber doch beruhigt. Nein, dieser Text ist dazu da, dass wir uns auch selber in Frage stellen. Mangelnde Gottesfurcht, mangelnde Nächstenliebe, betrifft mich das auch? Ich muss sagen, wenn ich mich wirklich prüfe, ich bin davon nicht frei. Und es gelingt mir auch nicht, das aus eigener Kraft durch meinen Willen abzulegen. Das kann ich nicht. Es ist Teil meiner menschlichen Natur. Für mich ist der König David da immer ein ganz großes Beispiel. Er bittet Gott darum, dass Gott sein Herz verändert. Das Fühlen, das Wollen, das Denken, dass man böse Dinge gar nicht mehr will. Je mehr wir die Nähe Gottes suchen, im Bibellesen, im Gebet, desto mehr kann und wird er uns verändern. Und dieser Predigttext zeigt uns sehr eindrücklich, dass unser irdisches Leben ganz gravierende Konsequenzen für die Ewigkeit hat. Darüber kann man spotten und man braucht es auch nicht glauben, ist nach meiner Meinung aber nicht so klug und es wird sich erweisen. Der Teufel hat es tatsächlich geschafft, den Menschen viele nach der Bibel falsche Gedanken einzutrichtern, die heute eigentlich gang und gäbe sind. Es gibt keinen Gott, es gibt keinen Teufel, es gibt keinen Himmel, keine Hölle. Die Bibel mit ihren Moralvorstellungen ist längst überholt Wir wollen heute entscheiden, was gut und was böse ist. Nach dem Tod ist sowieso alles aus. Man lebt nur einmal. Tu nur, was dir gut tut. Das ist das Gedankengut, das uns heute umgibt. Vielleicht noch ein bisschen gemixt mit ein bisschen Esoterik oder Aberglauben. Zum Besprechen kann man ja ruhig gehen, es hilft ja schließlich. Wer da einem zu welchem Preis hilft, ist erstmal egal. Der Gedanke, Gott Rechenschaft geben zu müssen, ist nur noch absurd. Jeder von uns wird es herausfinden und erleben, was nach dem Tod sein wird. Und wir haben rein sachlich gesehen nicht die Möglichkeit, es von dieser Stelle, an der wir jetzt stehen, es zu überprüfen. Die Möglichkeit haben wir nicht. Es ist eine Frage des Vertrauens. Die Frage ist, wem vertraue ich? Wem glaube ich? Für mich ist die Frage, wem ich glauben will, ganz leicht zu entscheiden. Natürlich glaube ich lieber dem, der mich liebt, als dem, der mich hasst und mich töten will. Gott möchte, dass wir die Ewigkeit in seiner Gegenwart im Paradies verbringen. Das ist der Ort, an dem es kein Leid und keinen Schmerz mehr geben wird, wo wir seine Gegenwart erleben dürfen und ihm gleich sein werden, wie wir ja auch ursprünglich geschaffen worden sind, zum Bilde Gottes geschaffen. Und der Herr Jesus hat wirklich alles getan, damit wir dieses Ziel erreichen können. Sein Opfertod bezahlt die Schuld all derer, die es im Glauben annehmen. Mehr ist es nicht. Es war eine ernsthafte Predigt über einen ernsthaften Text. Ich bitte euch, schiebt es gedanklich nicht einfach beiseite. Es ist zu wichtig. Gott hat uns diesen Text nicht ohne Grund gegeben. Und wir werden es, jeder von uns, persönlich erleben, ob es stimmt. Und ich glaube ihm. Die Konsequenzen sind einfach zu wichtig, um es beiseite zu schieben. Amen.